heißt es, betrachtet wohl den, der so großes Widersprechen von Sündern gegen sich erduldet hat, damit ihr nicht ermüdet und in euren Seelen ermattet. Also ihn betrachten, so wie er erduldet hat, und ihn betrachten in dem, was er erduldet hat. Ein großes Widersprechen. Und die Sünder, viele Sünder gegen ihn, viele Gegner. Und genau das hatten ja die Hebräer-Christen auch. Viele Gegner und viele Menschen, die ihn nicht verstanden haben. Es ist schwer, wenn man Widerspruch erdulden muss. Es ist noch schwerer, wenn der Widerspruch von denen kommt, die man liebt. Und die einen nicht verstehen. Es ist schwer, wenn sie nicht verstehen, dass man gerade für sie leidet. Der Herr Jesus hat für seine Feinde gelitten. Nun, der Herr er verlangt nichts Unmögliches. Er sagt hier, damit ihr nicht ermüdet und in euren Seelen ermattet. Der Herr wird auch die Kräftigung und die Erfrischung geben zur rechten Zeit. Was jetzt aber wichtig ist für jene Christen, ist, sie müssen verstehen, dass das, was sie zu erdulden haben, zur Erziehung ist. Das Wort, bei uns steht das Wort Züchtigung, aber das Wort Züchtigung ist eigentlich das griechische Wort für Paideia, Pädagogik, also Erziehung. Kapitel 4, 12, Vers 4. Im Ringen gegen die Sünde habt ihr noch nicht bis aufs Blut widerstanden. Ihr habt ganz vergessen den Aufruf, den er an euch richtet, wenn er zu euch als zu Söhnen spricht. Mein Sohn, achte nicht gering die Züchtigung des Herrn, ermatte auch nicht, wenn du von ihm zurechtgewiesen wirst. Denn wen der Herr liebt, den nimmt er in Zucht. Und er geißelt jeden Sohn, den er aufnimmt. Ein Zitat aus Sprüche. Er sagt zuerst in Vers 4, als Ermutigung, es könnte viel schlimmer sein. Es könnte viel schlimmer kommen. Es kam ja dann auch schlimmer. Die Christenverfolgung war im Jahre 63, als dieser Brief geschrieben wurde, oder etwa 63, war die noch nicht angebrochen. Die Christenverfolgung kam in der zweiten Hälfte des Jahres 64. Und dauerte dann, ich weiß nicht wie lange, vielleicht ein, zwei Jahre. Diese große Christenverfolgung unter Kaiser Nero, wo die dann auch die Juden ausgenutzt haben gegen die Christen. Ihr seid noch nicht getötet worden. Ihr habt noch nicht den Märtyrertod erleiden müssen. Auch noch nicht in ihrer Mitte waren die Märtyrer links und rechts gefallen. Nein, so weit war es noch nicht. Die Sünde, von der er hier spricht, ist wiederum die Sünde des Abfalls. Die Sünde, wir haben das schon gemerkt, mehrmals gemerkt in diesem Brief, wenn er von der Sünde spricht, denkt er an eine konkrete Sünde. Das ist hier das Zurückgehen zum Judentum. In diesem Ringen mit der Sünde habt ihr noch nicht bis aufs Blut widerstehen müssen. Vers 5. Und ihr habt vergessen, also jetzt kommt ein Hinweis, eigentlich eine Ermahnung oder ein Tadel. Ihr habt vergessen, ganz vergessen, den Aufruf in dieser Schriftstelle in Sprüche 3, Vers 11 und 12. Was haben Sie da vergessen? Nun, Gott spricht zu euch. Vers 5. Ihr habt ganz vergessen den Aufruf, den er zu euch spricht. Nicht den er sprach, den er spricht. Weil das Wort Gottes immer Wort Gottes ist. Gott spricht immer in der Bibel. Wir brauchen nicht zu beten, Herr, sprich heute neu. Das braucht er nicht zu tun. Er spricht ja sowieso. Gott, was Gott gesprochen hat, das spricht er. Wenn wir die Bibel lesen, haben wir es mit seinem Sprechen zu tun. Und das ist frisch. Ist nicht veraltet. Natürlich beachten wir den Zusammenhang. Das tun wir auch. Und dann schauen wir, was wir anwenden können, was wir anwenden müssen. Diese Schriftstelle sagt, welche Haltung sie der Züchtigung Gottes gegenüber einnehmen sollen. Sie sollen nicht gering achten und sie sollen nicht den Mut verlieren. Es gilt also, die Züchtigung Gottes oder die Erziehung Gottes zu schätzen, als eine wertvolle Erfahrung. als eine Lektion, die ich ganz bewusst bejahen muss. Ich weiß, wie schwer das ist. Ich habe zwar nichts zu leiden, es ist so ein Geschenk, in vielerlei Hinsicht muss ich gar nichts leiden, aber es gibt manchmal Sachen, die einem zutiefst zum Schmerz sein können, und dann muss man lernen, das hinzunehmen, ein inneres Ja zu haben und nicht dagegen rebellieren. Zu schätzen, ja Herr, ich weiß, das ist eine Züchtigung für mich, eine Erziehung, und ich sage jetzt Ja dazu. Manche Leute werden bitter gegen Gott, zynisch, giftig. Das sollen wir nicht. Das sollen diese Christen nicht, das sollen auch wir nicht. Alle Widrigkeiten in meinem Leben ganz bewusst annehmen. Wenn etwas nicht so läuft, wie ich es mir vorstelle, oder wenn mein Ehepartner nicht so tut, wie ich es mir gerne träumen würde, ich muss ein ganz bewusstes Ja haben dazu und loslassen. Es gibt Menschen, die wollen den anderen nicht loslassen. Die wollen ihn verändern. Mit krampfhaft. Und sie verzweifeln dran. Geht nicht. In der Ehe kann man sowieso nicht einander erziehen. Erziehen tut man die Kinder, nicht den Ehepartner. Den Ehepartner tut man lieben. Sich unterordnen als Frau und lieben. Und als Mann lieben. Sich hingeben, wie Christus die Gemeinde sich hingegeben hat für die Gemeinde. Den Kopf hinhalten. Wenn du Kopf bist, dann halt deinen Kopf hin. Nicht den Mut verlieren, heißt es hier, ermüde nicht, wenn du von ihm zurechtgewiesen wirst. Also lass es dir nicht zu viel werden. Manchmal meint man, es sei zu viel, aber es ist nicht zu viel. Der Herr möchte sich verherrlichen. Der Herr möchte zeigen, dass er die Kraft gibt. Vers 6. Die Begründung für Gottes Züchtigung beachten. Was ist die Begründung? Hier kommt die Begründung. Denn wen der Herr liebt, den erzieht er. Also aus Liebe. Gott erzieht seine Kinder, weil er jedes seiner Kinder liebt und weil er jedes seiner Kinder, weil er weiß, was jedes seiner Kinder braucht. Es ist ganz wichtig. Würde der Vater seine Kinder nicht ziehen, würden die Kinder zu Taugenichtse. Und jetzt erzieht er uns. Und es kommt eine wertvolle Frucht daraus. Eine Gesellschaft, wo die Väter die Kinder nicht mehr züchtigen dürfen, wird kaputt gehen. Züchtigung heißt übrigens Gespräch und manchmal Rute. Manchmal spürt man was, ja? Muss man was spüren.
Erst hört sich das so an, als würde der Herr nur Ausgewählte lieben. Ist das so gemeint?
Wen der Herr liebt, ja, sind ausgewählte Leute. Nämlich genau die, die seine Kinder sind. Das sind die Ausgewählten. Die Fremden, die nicht seine Kinder sind, die würde er gerne als seine Kinder haben. Aber weil sie ja nicht seine Kinder sein wollen, kann er ihnen nicht diese Liebe entgegenbringen, die er ihnen gerne entgegenbringen würde. Die sind in dem Fall ausgeschlossen aus der Familie Gottes. Aber jedes von seinen Kindern in seiner Familie wird wirklich geliebt. Wenn ihr Züchtigung erduldet, behandelt Gott euch wie Söhne, denn wer ist der Sohn, den der Vater nicht in Zucht nimmt? Seid ihr aber ohne Züchtigung, deren sie alle Mitteilhabende geworden sind, dann seid ihr ja Uneheliche und nicht Söhne. Also hier kommt die Erläuterung, Züchtigung ist ein Zeichen von Sohnschaft. Ich züchtige meine Kinder. Wenn da zwei Kinder sind, die ungehorsam sind, ich packe nur meinen Sohn. Den Sohn der Nachbarin packe ich nicht. Ja. Zeichen von Sohnschaft. Und Unterordnung unter die Züchtigung bringt Leben. Vers 9. Sodann hatten wir Väter unseres Fleisches, die uns züchtigen, und wir erwiesen ihnen Achtung, also Respekt. Werden wir nicht viel mehr dem Vater der Geister untergeordnet sein und leben? Also wenn wir schon den irdischen Vater Respekt erweisen, und irdische Väter können auch Fehler machen, dennoch respektieren wir sie. den himmlischen Vater sollen wir umso mehr respektieren. Und wenn wir uns seiner Züchtigung unterordnen, das heißt, wenn wir ein Ja haben zur Züchtigung, dann wird die Frucht Leben sein. Wir werden leben. Wer die Kinder in rechter Weise züchtigt, wird sich Respekt erwerben. Man wird sie nicht anbrüllen und ihnen ins Gesicht schlagen, aber man wird sie züchtigen, erziehen in der Liebe. Das Kind wird das merken, dass der Vater das aus der Liebe heraus tut. Sonst wäre es verkehrt. Ich habe mir hier notiert, kein guter Vater wird sein Kind in eine besondere Schule oder Ausbildung schicken, um ihm das Leben so sauer wie möglich zu machen. Der Vater schickt nicht das Kind in die Schule oder in die Ausbildung, damit es dem Kind schlecht geht, sondern der Vater überlegt sich und er will, dass was Gutes wird aus seinem Kind. Deshalb möchte er die Fähigkeiten dieses Kindes entwickeln und er will, dass es ihm später im Leben gut geht, dass es kein Taugenichts wird, sondern dass er das Leben viel besser genießen kann und dass er fruchtbar wird für die Gesellschaft und vor allem fruchtbar für den Herrn natürlich. Dass er Freude haben kann. Dazu ist die Erziehung des Vaters da und im Geistlichen auch. Der himmlische Vater erzieht uns, damit wir ein gutes, schönes Leben genießen dürfen. Ein Leben in der Abhängigkeit von Gott. Gott will leben. Gott will nicht tot und das Leben sauer machen. Vers 10. Der Zweck der Züchtigung ist Heiligung. Vers 10. Denn jene freilich züchtigten uns für wenige Tage nach ihrem Gutdünken, aber er züchtigt uns zum Nutzen, damit wir seiner Heiligkeit teilhaftig werden. Also was die Väter tun, ist nicht immer zum Nutzen. Es gibt auch schlechte Väter. Aber was er tut, ist immer zum Nutzen. Es hat immer Gewinn. Was Gott uns auf uns zukommen lässt, hat immer für uns einen geistlichen Gewinn. Wenn wir nur die Züchtigung akzeptieren, annehmen. Wenn man Züchtigung nicht annimmt, dann wird die Züchtigung nichts wirken. Auch bei unseren Kindern, oder? Wenn Kinder sich entschieden haben, die Züchtigung nicht zu akzeptieren, wird es keine Frucht in ihnen hervorbringen. Es gibt ja solche Kinder. Da läuft natürlich schon was voraus, was Negatives, dass Kinder überhaupt so werden. Da sind schon Fehler vorher gemacht worden. Also, alles, was er uns bringt, was er auf uns zukommen lässt, ist zum Nutzen. Der Kleine denkt sich vielleicht, oh, jetzt muss ich in die Schule und jetzt muss ich lernen und alles das und auswendig lernen und so weiter. Aber wenn er dann als 18-Jähriger zurückschaut auf sein Leben, dann ist er so dankbar, dass er die Schule durchgangen ist. Jetzt will er Pilot werden oder sonst was. Jetzt will er einen wertvollen Beruf ergreifen. Geistlich auch. Der himmlische Vater schickt uns in die erste Klasse und dann gibt es Aufgaben. Und dann kommt die nächste Klasse. Sein Ziel ist, seine Perspektive ist, dass wir reife Männer und Frauen in Christus werden. Und diese Perspektive ist noch viel größer als das. Die Perspektive ist, dass wir für die Ewigkeit zugerüstet werden. Er hat nicht nur diese Welt im Auge, er hat die andere Welt auch im Auge. Und da sollen wir ihm auch ein großer Gewinn sein für die Ewigkeit. Gott will einen Gewinn von uns haben in der Ewigkeit. Sollen wir ja nicht denken, dass die Ewigkeit was Langweiliges wäre. Denkt das ja nicht. Es gibt Aufgaben. Gott will, seine Geschöpfe sollen ihm zum Gewinn sein, sollen ihm einen Gewinn bringen in der Ewigkeit. Ewigkeit wird höchst interessant werden. Und da wird der Mensch erst so richtig sein Potenzial entwickeln, was Gott in den Menschen hineingelegt hat. Also bereitet euch gut vor auf die Ewigkeit. Und der Herr möchte, dass wir in diesem Leben uns vorbereiten. Dass wir seiner Heiligkeit teilhaftig werden, heißt, dass wir also im Charakter ähnlich werden wie er. Er möchte seine Art Charakter in uns hervorbringen, als Frucht. Das Leben ist sehr kurz und deshalb braucht es viele, ist es gedrängt, sind oft die Lektionen gedrängt, die wir durchzumachen haben. Aber wir dürfen nicht trotzig sein gegen Gott. Das wäre sehr, sehr unweise. Alle Züchtigung scheint für die Gegenwart nicht Freude zu sein, sondern Betrübnis. Hernach liefert sie aber eine friedsame Frucht an Gerechtigkeit denen, die durch sie geübt sind. Also, man muss geübt werden durch Züchtigung. Das ist Übung, heißt immer wieder, Training ist Arbeit, Training ist nicht Genuss. Jetzt ist Trainingszeit für die Regierungszeit. Jemand hat es gesagt auf Englisch, now it's training time for reigning time. Also Trainingszeit für Herrschaftszeit. Ich weiß, wie ich bin. Ich habe immer wieder gebetet, Herr, nimm den Schmerz weg, Herr, nimm die Schwierigkeit weg. Und manchmal muss ich lernen, nein, der Schmerz und die Schwierigkeit müssen bleiben, damit ich was lerne. Da wollen wir also nicht die Zucht Gottes vergeuden. Auch die Hebräerchristen nicht, aber das ist ein sehr praktisches Thema, da könnte man wieder predigen drüber, eine ganze Stunde. Haben wir aber nicht die Zeit dazu. Weiter. Nächste Aufforderungen. Jetzt kommt eine ganze Reihe Aufforderungen. Es geht immer wieder noch um dieses Laufen. Richtet auf Hände und Knie und macht gerade Bahn für eure Füße. Das hat mit dem Lauf zu tun. Es geht um einen Wettlauf. Richtet die erschlafften Hände auf und die gelähmten oder ermatteten Knie wieder auf. Nun, die Hände braucht man zum Beten, die Knie braucht man zum Beten, aber man braucht sie auch zum Laufen. Beides. Nun, in unserem Wettlauf müssen wir ja auch beten. Richtet auf die Hände und die ermatteten Knie. Also lasst kein Verzagen. Es ist gar nicht nötig zu verzagen. Wir haben Grund genug, uns zu freuen und vorwärts zu schauen. Jagt nach. Es geht immer noch ums Laufen. Jagt nach. Mit allen, also mit allen zusammen, alle, sie sind mehrere unterwegs. Es ist nicht nur ein Einzeljagd. Ihr seid alle zusammen, sagt er, ihr Christen. Jagt alle zusammen nach. Was sollen wir verfolgen? Also das griechische Wort heißt verfolgt. Verfolgt Frieden und Heiligung. Das Ziel sollen wir verfolgen. Frieden und Heiligung. Jagt mit allen nach Frieden und jagt mit allen nach der Heiligung, ohne die niemand den Herrn sehen wird. Wenn jemand zurückgeht und ermattet und den Wettlauf nicht mehr läuft, wird er das Ziel nicht erreichen. Keine Heiligung. Und ohne Heiligung wird niemand den Herrn sehen. Heiligung ist hier gemeint, dass Christus Gestalt gewinnen kann im Einzelnen. Wenn jemand zurückgeht ins Judentum, wird er keine Heiligung erleben. Immer den Kontext bewahren. Es geht um Israeliten, die versucht sind, zurückzugehen zum Judentum. Und dort gibt es keine Heiligung. Da gibt es nur ein paar Opfer, die man nach außen hin darbringt, äußerlicher Gottesdienst, aber keine innere Heiligung. Nichts. Das eigentliche Ziel wird verfehlt. Und ohne Heiligung wird niemand den Herrn sehen. Das sind Menschen, die dann also von Christen zu Nichtchristen werden, also abgefallen sind und haben sie keine Heiligung, dann werden sie den Herrn nicht sehen. Wer dem Herrn aus der Schule wegläuft, läuft auch von der Heiligung weg. Es gibt auch Christen heute, die dem Herrn aus der Schule laufen. Nun, vielleicht nicht gleich. Ich kenne aber einige, die sind am Anfang so halb-halb und dann sind sie bitter geworden und dann sind sie ganz weg. Ganz weg vom Herrn. Ohne Heiligung. Kein Ziel. Ziel nicht erreicht. Bis jetzt nicht. Vielleicht später. Und solange sie noch leben, gibt es noch schon Möglichkeit. Vers 15 bis 17, nächster Aufruf. Und dabei haltet Aufsicht, dass nicht jemand von der Gnade Gottes weg zu kurz komme. Haltet Aufsicht, dass nicht jemand von der Gnade Gottes wegkomme und so zu kurz komme. Das heißt, von der Gnade weg heißt zurück ins Gesetz, zurück ins Judentum oder zurück in die Welt. Und dann mangelt sie einem, dann hat man die Gnade nicht, dann fehlt sie einem. Das Wort haltet Aufsicht steht im griechischen Episkopate, das heißt seid Hirten füreinander oder seid Aufsicht, Aufseher füreinander, nicht Polizisten, Hirten. Ein Hirte ist kein Polizist. Hirte ist einer, der in Liebe sich für den anderen sorgt. und hilft. Nicht um ihn unter Druck zu setzen, sondern um ihn aufzurichten. Christen dürfen nie andere Christen unter Druck setzen. Gott arbeitet auch nicht mit unter Druck setzen. Er setzt uns nicht unter Druck. Er mahnt zwar und er warnt den Kain und so weiter. Er zeigt, wie er, und er kann auch sehr ernst sprechen und sehr ernst aufrufen, wenn man in Gefahr ist. Aber er setzt nicht unter Druck. Es gibt psychologische Tricks, um jemanden unter Druck zu setzen. Und da muss man aufpassen, darf man nicht tun. Ich war in Russland, da habe ich gemerkt, Gläubige, die waren ganz stark unter Druck gesetzt. Sie mussten so und so tun und wenn nicht, dann werden sie so isoliert, dass er praktisch keine andere Wahl hatte. Entweder verliere ich meinen Kontakt mit allen Christen oder ich muss so tun, wie der sagt. Und ich sagte, okay, dann tue ich so, wie der sagt. Aber das ist nicht vom Heiligen Geist, das ist menschlicher Druck. Das Ziel mag gut gewesen sein und die Motivation mag auch gut gewesen sein, der Weg war völlig falsch. Dürfen wir nicht tun, wir dürfen nicht unter Druck setzen. Wir müssen mit geistlichen Mitteln arbeiten. Das heißt, das Wort Gottes, das Gewissen ansprechen über das Wort Gottes klar lehren, eindrücklich die Menschen vor Gott stellen mit der Bibel. Sag mir, was sagt die Schrift? Sag mir, was steht da geschrieben? Lies es du vor. Und dann muss er selber lesen. Was sagt also Gott? Was ist das Prinzip? Dann muss er selber lesen. Okay, tust du das? Nein, ich tue es nicht. Dann weißt du, wo du stehst. Das ist kein Druck. Da kann der Heilige Geist jemanden überführen von Sünde. Also, seid Hirten, seid Aufseher füreinander, damit nicht jemand von der Gnade weg, jetzt habe ich den Vers verloren, hier, damit nicht jemand von der Gnade Gottes abkomme und hinter ihr zurückbleibe, dass nicht etwa irgendeine giftige Wurzel der Bitterkeit emporwachse und Schwierigkeit bereite und viele durch diese verunreinigt werden. Der Kernsatz, seid Aufseher. Das Ziel der Aufsicht ist, Menschen müssen bei der Gnade bleiben. Schauen, dass sie nicht von der Gnade wegkommen. Wir sind keine Leistungsmenschen. Es geht nicht um Leistung. Es geht um Gnade. Gnade heißt, dass Gott uns beschenkt. Christenleben ist ein Leben aus der Gnade, ein Leben aus dem, was Gott uns schenkt. Jeder Dienst, den wir haben, ist ein Geschenk. Es ist nicht ein Muss, es ist ein Geschenk. Wenn Frucht irgendwo entsteht, ist es ein Geschenk. Manchmal schränkt uns Gott ein, dann ist es auch ein Geschenk. Der Grund, den weiß er, warum er uns einschränkt. Manchmal bereitet er uns die Bahn, macht die Bahn breit, ist auch ein Geschenk. Es ist alles ein Geschenk und wir sollen in der Abhängigkeit bleiben. Wir sollen nicht selber etwas machen wollen für ihn, sondern er will durch uns handeln. Also nicht von der Gnade wegkomme und damit nicht... Also jeder soll sich durch die Gnade Gottes tragen lassen und jeder wird durch die Gnade Gottes ans Ziel gebracht werden. Wichtig ist, dass wir dranbleiben an der Gnade. Nicht eigene Leistungen, nicht in ein Leistungsdenken verfallen und auch nicht in ein Libertinismus. Es ist alles erlaubt. Ja. Das ist falsch. Abhängigkeit heißt nicht, es ist alles erlaubt. Abhängigkeit heißt, Herr, ich binde mich freiwillig ganz an dich. Ich will keinen Schritt ohne dich gehen. Der Herr zeigt uns dann gewisse Dinge auf. Aber es macht der Herr. Und wir helfen uns einander, uns einen Blick auf den Herrn zu richten. Manchen muss man helfen, weil sie die Bibel nicht lesen. Dann muss man sie ermutigen, die Bibel zu lesen. Aber auch wieder nicht durch einen fleischlichen Druck, sondern durch geistlichen Druck. Das geht nur über Gebet, das geht über Wort Gottes, Verkündigung, das geht über gute Gespräche, ermutigende Gespräche, das geht darum, dass man jemanden Sünden aufdeckt, hilft, seine Sünden zu erkennen, Sünde zu bekennen. Das ist eine große Arbeit, die Hirtenarbeit. Aber jeder Christ soll ein Hirte sein für den anderen. Natürlich haben wir auch Hirten im Sinne von, die dann reifere Leute sind und Vorangehende sind für die Gruppe oder für mehrere Gruppen. Aber wir müssen, es kommt alles von Gott aus. Alles geht von ihm aus. Und wir müssen die Menschen zu Christus hinführen und zum Wort Gottes hinführen. Das Wort Gottes muss die absolute Autorität behalten in unseren Kreisen. Das darf nie irgendwas uns wegbringen vom Wort Gottes. Keine Menschen stehen im Zentrum. Das Wort Gottes allein muss im Zentrum stehen. Weiter. Hier sind drei ernste Gefahren. Hier sind drei ernste Gefahren. Vers 15, ich habe es jetzt nicht notiert auf der Folie, aber ich nenne sie. Erste Gefahr, die Gefahr der bitteren Wurzel, dass nicht etwa eine bittere Wurzel emporwachse. Bitter, weil giftig. Nicht alles Bittere ist giftig, habe ich mir sagen lassen. Löwenzahn kann man auch essen und ist bitter. Löwenzahnblätter sind bitter, aber sind nicht giftig. Aber es gibt Dinge, die sind bitter, weil sie giftig sind. Das kommt aus 5. Mose 29, Vers 17. Bei manchen ist es Vers 18. Da steht, 5. Mose 29, Vers 17, dass kein Mann oder Frau oder Geschlecht oder Stamm unter euch sei, dessen Herz sich heute von Jahwe, unserem Gott, abwende, um hinzugehen, den Göttern jener Völker zu dienen, dass nicht eine Wurzel unter euch sei, die Gift und Wermut trage. Gift und Bitterkeit. Das Wort für Wermut ist Bitterkeit. Keine Wurzel, die Gift und Bitterkeit trage. Also genau das, auf das geht er hier ein. Wir merken, der Hebräer-Schreiber kennt seine Bibel sehr gut und er verwendet hier biblische Bildersprache. Bittere Wurzel ist, wenn man gegen Gott bitter wird, wenn man rebelliert gegen Gott, wenn man seine Züchtigung nicht akzeptiert. Was ist dann die Wirkung? Schwierigkeit bereite und viele dadurch befleckt werden. Also Schwierigkeit ist hier sehr sanft ausgedrückt. Auf verbitterte Christen soll man sehr Acht geben. Verbitterte Christen können ein Gift werden unter Christen. Leute, die negativ reden, negativ über Gott, negativ über das Wort Gottes, das ist ein Gift. Die beeinflussen andere. Und dann kommen große Schwierigkeiten. Acht geben auf solche Leute und sie zurechtweisen. Und ihnen klar das Wort Gottes vor Augen führen. Weiter, 16. Gefahr der Hurerei, geistliche Hurerei natürlich, dass nicht ein Hurer da sei. Geistliche Hurerei, also im übertragenen Sinne, heißt Bundesbruch mit Gott, ein Ehebruch begehen gegenüber Gott. Geistlicher Ehebruch, Jakobus 4, Vers 4. Ihr Ehebrecher und Ehebrecherinnen, wisset ihr nicht, dass die Freundschaft mit der Welt, Feindschaft gegen Gott ist. Ein Hurer oder ein Treuloser, einer, der Gottes Bund nicht beachtet, dann lebt man dann wie die Welt. Ein Hurer lebt wie die Welt, macht keinen Unterschied zwischen dem Heiligen und der Welt. Er profanisiert das Heilige. Das ist das Nächste. Oder ein Unheiliger. Und da steht bei mir einer, der entweiht, das heißt profanisiert, das heißt das Heilige verweltlichen, profanisieren. Ein Unheiliger, der ist einer, der außerhalb des Heiligtums ist, der sich hinausbegibt, weg vom Heiligtum. Soll man aber nicht. Christen, Gläubige sollen im Heiligtum bleiben. Wie Esau. Esau war so einer. Dem war das Heilige, nicht heilig. Wie Esau, der mit seiner ungezügelten Sinnlichkeit gelebt hat für das Hier und für das Jetzt. Wie Esau, der für ein Essen, also hier steht nicht für ein Essen, sondern für ein Essen, für ein einziges Essen, steht hier im Griechischen, der für ein einziges Essen, für eine einzige Mahlzeit seine Erstgeburt weggab. Also das gemeint ist sein Erstgeburtsrecht. Er hatte das Erstgeburtsrecht als Erstgeborener Und er hat es verkauft für ein Essen. Jakob hat sich das nehmen dürfen, wenn der andere so unweise ist, so töricht ist, das so billig zu verkaufen. Jakob hat sich's gekauft. Aber er hat es gesagt, was nützt mir schon das Erstgeburtsrecht? Was nützt mir das? Das sind geistliche Vorzüge, das ist etwas, was die Zukunft betrifft. Jetzt habe ich Hunger, hier und jetzt möchte ich was zu essen. Also er lebt für das Hier und für das Jetzt. Irdischer Gewinn und er verachtet den Segen Gottes. Das Diesseitige hatte Vorrang. In dem Fall was die Lust des Gaumens oder Stillen des Bauches oder im Bauch lebt aus dem Bauch heraus. Vers 12, denn ihr wisst, dass er auch nachher, als er die Segnung empfangen wollte, abgelehnt wurde, denn er fand nicht Raum der Sinnesänderung, obwohl er sie mit Tränen ernsthaft suchte. Sie bezieht sich hier, könnte sich auf die Sinnesänderung beziehen oder auf die Segnung. Im Griechischen beides möglich. Wir brauchen nur im Alten Testament lesen, dann wissen wir, worauf es sich bezieht. Was war im Alten Testament? 1. Mose 27. Der Esau kommt zum Jakob. Also der Jakob wollte den Esau segnen. Esau geht hin und holt sich, jagt ein Wildbret, ein Tier, ein Reh oder ein Hirsch oder sowas, und dann bringt er das. Und inzwischen hat der Jakob sich den Segen gestohlen, und dann kommt der Esau zum Papa und sagt, segne mich auch. Und er fängt an zu weinen und zu heulen, segne mich auch, mich, segne mich. Und der Vater sagt, zu spät, mein Sohn, ich habe den Segen schon vergeben. So, was konnte er nicht rückgängig machen?
Den Gedanken seines Vaters.
Ja. Der Vater hat schon entschieden, hat schon gesegnet. Und was bekam er nicht mehr? Den Segen. Die Sinnesänderung des Vaters konnte er nicht mehr bewerkstelligen und den Segen konnte er nicht mehr bekommen. Wieso bekam er den Erstgeburtssegen nicht?
Weil er das verworfen
hat. Genau. Er hat ja vorher verkauft. Er hat das Erstgeburtsrecht verkauft. Und nachher kommt der Schurke und sagt, der Jakob hat mich zweimal betrogen. Das erste Mal hat er mir... Stimmt überhaupt nicht. Das erste Mal hat er ihn gar nicht betrogen. Er hat ihm nicht das Erstgeburtsrecht durch Betrug abgeluchst, sondern er hat einfach gesagt, verkaufst du mir's? Und der andere war so dumm und hat es für so billig verkauft. Dann ist das ist kein Betrug. Wenn ich für einen Euro ein Grundstück bekomme und ich kaufe es, dann habe ich den anderen nicht betrogen. Der andere war einfach unweise, mir das so billig zu geben. Da hat der Jakob nicht gesündigt. Und es war kein Betrug des Jakobs. Das andere war der Betrug, als er den Vater betrogen hat. Aber da hat er den Vater hintergangen. Also nochmal, lesen wir den Text nochmal. Denn ihr wisset, dass er auch nachher, als er die Segnung empfangen wollte, abgelehnt wurde, denn er fand nicht Raum der Sinnesänderung, obwohl er sie mit Tränen suchte. Was suchte er mit Tränen? Beides ist möglich. Entweder die Segnung oder die Sinnesänderung des Vaters. Ist eigentlich egal. Es kommt auf dasselbe hinaus. Ist ganz egal. Des Vaters Sinnesänderung, den konnte er nicht mehr ändern mit Tränen, und die Segnung konnte er, so viel er weinte, auch nicht mehr bekommen. Er hat sie nicht bekommen. Er hat sie gesucht. Er wollte sie jetzt auch. Manche meinen, das bezieht sich, das Wort, es heißt ja auch Buße, das Wort, kann mit Buße übersetzt werden, oder? Manche meinen dann, er fand nicht Raum der Buße, und dann meinen sie, das bedeutet, der Esau durfte nicht mehr Buße tun. Wo steht denn sowas in 1. Mose 27, dass der Esau nicht Buße tun durfte? Der hat schon längst Buße getan. Das hat ihm schon längst, er hat schon längst bereut, dass er das verkauft hat. Der hatte schon Buße getan, aber die Sinnesänderung des Vaters hat er nicht gefunden. Deshalb ist hier die Übersetzung, die Richtige, die in der Schlacht, ich glaube, die Schlachter hat es auch so, oder? Raum zur Buße. Ja, Raum zur Buße. Es sollte eigentlich besser Raum zur Sinnesänderung, weil die Buße, das klingt so, wie wenn der Vater Buße tun müsste. Der Vater tut aber nicht Buße. Der Vater soll seinen Sinn ändern. Das wollte der Esau, wollte Vater, bitte segne mich jetzt auch. Er konnte aber nicht mehr. Diesen Erstgeburtssegen konnte er nicht geben. Den anderen Segen, den geringen Segen, hat er ihn dann bekommen. Das war fast ein Fluch. Ist es klar oder verständlich? Die Sache brauchen wir nicht weiter. Dann.
Ich habe noch eine Frage.
Ja.
Der 16 steht ja, dass nicht jemand ein unfähiger oder ein nutzloser Mensch sei, wie Esau. Also nutzlos, das heißt, bevor der Vater gesegnet hat.
Ich denke, das dürfen wir nicht verbinden. Der Esau war kein Hurer. War kein Unzüchtiger. Ich denke, es heißt, wir dürfen es nicht verbinden. Es soll nicht jemand ein Unzüchtiger sein. Es soll kein Unzüchtiger unter den Hebräern sein. Und zweitens, kein Unheiliger oder auch kein Unheiliger. Also das eine war, und dann, wenn er dann sagt, wie Esau, bezieht sich das auf das unmittelbar vorhergehende Wort, nämlich Unheiliger. Hurer war er keiner. Also ich weiß nichts im Alten Testament, wo Esau ein Hure war. Er hat mehrere Frauen gehabt, aber das war ja noch erlaubt. Er hat nicht Unzucht getrieben. Man könnte sagen, ja, aber er hat weltliche, geistliche Unzucht begangen. Das könnte man noch sagen. Oder geistliche Unzucht, indem er das Weltliche vorgezogen hat. Wenn das gemeint ist, dann ja, dann beides. Aber er war kein tatsächlicher Unzüchtiger. Verstanden? Wenn er meint, nur im übertragenen Sinne war Esau ein Unzüchtiger, weil er für die Welt sozusagen gelebt hat. Aber auch da passt es nicht ganz, denn Esau stand ja eigentlich nicht in einer Bundesbeziehung mit Gott. Israel stand in einer Bundesbeziehung mit Gott und da war also verheiratet mit Gott. Und wenn jetzt Israel unzüchtig, also sich mit anderen Götzen einlässt, dann ist es geistlicher Ehebruch. Hier, meine ich, bezieht sich nur auf das Zweite, dieser Unheilige, der Profane, der das Heilige entweiht. Das Heilige war das Erstgeburtsrecht. Das hat der Herr verkauft. Dann, Vers 18. Was jetzt kommt, ich bin mir nicht ganz sicher, vielleicht ist es auch kein Einschub. Ich habe hier geschrieben, ein Einschub. Ich bin mir auch nicht sicher, ob es wirklich ein Einschub ist. Vielleicht ist es auch nur eine Weiterführung des Gedankens. Es geht ja immer noch um das Laufen. Ihr habt einen Wettlauf, einen Marathonlauf, sagt er. Und jetzt spricht er, ihr seid hingekommen. Nicht zu dem Berg Sinai seid ihr hingekommen, sondern zum Berg Zion seid ihr hingekommen. Also nachdem man lange gelaufen ist, kommt man schlussendlich beim Berg Zion an. Ja? Man läuft sozusagen in Richtung eines Berges. Und es könnte hier sein, dass es nicht ein Einschub ist, sondern einfach eine nähere Erläuterung des Zustandes dieser Christen. So oder so, wie man es nennen, das ist jetzt nicht so wichtig. Ist nur für meine Gliederung. Was ist der Sinn dieses nächsten Abschnittes? Der geht von Vers 18 bis Vers 24, da geht es um zwei Berge. Das ist der Sinai einerseits, Vers 18, Vers 22 der Zion, andererseits. Dann lesen wir den Text. Denn ihr seid nicht hingekommen zu einem berührbaren Berge und einem angezündeten Feuer und einer dicken Wolke und Finsternis und starkem Winde und zu Posaunenschall und einer Stimme von Worten, bei der die Zuhörer für sich erbaten, es möchte nicht weiter ein Wort an sie gerichtet werden, denn sie ertrugen nicht das Aufgetragene. Und wenn ein Tier den Berg antasten sollte, soll es gesteinigt oder mittels Pfeil erschossen werden. Und so furchterregend war die Erscheinung, dass Mose sagte, ich habe Angst und zittere, sondern ihr seid hingekommen zum Berg Zion und zur Stadt des lebenden Gottes, einem himmlischen Jerusalem, und zu Zehntausenden von himmlischen Boten, einer großen Festversammlung und zu einer Gemeinde von Erstgeborenen, in den Himmeln eingetragen und zu Gott, dem Richter aller, und zu den Geistern der am Ziel angekommenen Gerechten und zu Jesus, dem Mittler eines neuen Bundes und zu dem gesprengten Blut, das Besseres redet als Abel. Also es geht hier um eine Reise, um einen Wettlauf oder ein Wandern in Richtung eines Berges. Und jetzt denken wir mal nach, er spricht ja zu Israeliten. Und wir müssen jetzt die Bilder, die er hier verwendet, müssen wir in diesem israelitischen Zusammenhang beachten. Es geht um den Auszug aus Israels aus Ägypten. Da sind sie herausgezogen und erste Station war der Berg Sinai. Da ist das Volk hingekommen. Und am Berg Sinai begann ja die Theokratie Israels im Alten Testament. Das heißt, Gott war der König, Gott als König offenbart sich dem Volk und er sagt, ihr sollt mir ein Königreich von Priestern sein, wenn ihr fleißig auf meine Stimme hören werdet und die Gebote achten werdet und so weiter, dann werdet ihr mir ein königliches Priestertum von Priestern sein. Und in diesem Zusammenhang hat er sich dann geoffenbart auf diesem Berge Sinai. Der Sinai rauchte, der Berg bebte und es war eine mächtige Erscheinung Gottes, wie er hier beschrieben wird, mit Feuer, dicker Wolke, Finsternis, starker Wind, also großes Gewitter. Und dann kam ein Posaunenschall und eine Stimme von Worten, bei der die Zuhörer für sich erbaten, es möchte nicht weiter ein Wort an sie gerichtet werden. Als sie die Stimme Gottes hörten, haben sie so zu zittern begonnen, dass sie gesagt haben, bitte, er soll aufhören und soll mit dir reden, mit Mose. Ja. Denn sie ertrugen nicht das Aufgetragene. Also es war für sie unerträglich. Und was wir hier noch erfahren, das Volk darf sich nicht nähern zu dem Berg. Der Berg war heilig und da musste dann ein Zaun gemacht werden. Die Tiere durften den Berg nicht berühren. Und wenn jemand jetzt in die Nähe kommt, muss er sofort erschossen werden. Und so furchterregend war die Erscheinung, dass selbst Mose gesagt hat, ich habe Angst und ich zittere. Also was wir hier merken ist, diese Umgebung, in die sie hier kamen damals, die Sinai-Umgebung, das war eine Umgebung, da war etwas Sichtbares vorhanden, aber alles sprach von Entfernung. Nahet euch ja nicht, kommt ja nicht nahe. Also Gott war sichtbar, hörbar war er und eine Erscheinung war da und Gewitter und so weiter. Es waren Dinge, die man mit den Sinnen erfassen konnte, aber es war eine ganz große Entfernung. Das wird betont in diesen Versen. Die Entfernung. Er sagt, da seid ihr nicht hingekommen. Das war früher. Das war die alte Bund. Dort hat Gott einen alten Bund, den Bund des Gesetzes errichtet mit Israel. Und dort begann die Theokratie Israels. Das heißt, dass Gott hat begonnen, sich ein Königreich zu haben auf Erden. Gottes Königreich war damals auf Erden. Gottes Herrschaft, Gott war der das Volk regierte. Es gab keinen König. Mose war kein König und auch Josua nicht und die Richter nicht. Es gab keinen König in Israel. Gott war König in Israel. Und dieser Gott zog mit Israel mit aber immer in Entfernung. Und als dann das Zelt aufgerichtet wurde, dann war Gott im Allerheiligsten, aber sie durften nicht nahen, sie durften nicht dorthin. Die alttestamentliche jüdische Welt war geprägt von sichtbaren Dingen und von Entfernung. Du darfst nicht nahen. Ja, und dann weiter, die neue Umgebung. Er sagt, es gibt jetzt aber eine andere Umgebung und einen anderen Berg, zu dem ihr hingekommen seid. Vers 22. Sondern ihr seid hingekommen zum Berg Zion. und zur Stadt des lebenden Gottes, einem himmlischen Jerusalem. Also dieses Zion, dieser Berg, auf dem die Stadt steht, ist himmlisch. Die Stadt ist himmlisch und der Berg, auf dem diese Stadt steht, ist dementsprechend auch himmlisch. Der irdische Zion, das war das irdische Jerusalem, stand als Bild für ein ewiges, himmlisches Jerusalem. Paulus hat dieses Bild in Galaterbrief auch gebracht. Wenn ich das kurz, machen wir kurz einen Ausflug zum Galaterbrief, dann sehen wir, dass dieses Bild nicht nur, dass das Bild geläufig war. Und wenn Paulus selber den Brief geschrieben hat, den Hebräerbrief, dann passt es noch besser, dann hat Paulus hier sein eigenes Bild nochmal verwendet. In Galater 4 lesen wir von zwei Bergen. Vers 21 sagt mir, ihr, die unter dem Gesetz sein wollt, hört ihr nicht das Gesetz? Denn es ist geschrieben, dass Abraham zwei Söhne hatte, einen von der Magd und einen von der Freien. Der jedoch, der von der Magd war, ist nach dem Fleisch geboren, aber der von der Freien war durch die Verheißung, welches als Bild dient. Denn diese sind die zwei Bündnisse. Der eine Bund ist der vom Berg Sinai, der Versklavung erzeugt, welcher Hagar ist. Denn Hagar ist der Berg Sinai in Arabien. Er entspricht dem gegenwärtigen Jerusalem. Sie ist mit ihren Kindern in Versklavung. Also er nimmt hier ein Bild, der Sinai steht für das fleischliche Jerusalem, das heißt für das Judentum. Vers 26. Aber das obige Jerusalem ist frei, welches unser aller Mutter ist. Denn es ist geschrieben, sei fröhlich, Unfruchtbare, die du nicht gebierst, brich in Jubel aus und rufe, die keine Geburtsschmerzen zu leiden hat, weil zahlreich die Kinder der Einsamen sind, mehr als die den Mann hat. Vers 28. Aber wir, Brüder, sind nach der Art Isaaks Kinder der Verheißung. Jedoch gleich wie damals, der nach dem Fleisch Geborene, den verfolgte, der nach dem Geist geboren war, so ist es auch nun. Also, der eine war nach dem Fleisch geboren, das war der, wie hieß der? Ismael. Ismael war nach dem Fleisch geboren, von der Hagar, von der Sklavin. Der steht für das hiesige, also für das irdische Jerusalem der Zeit von Paulus. Der andere war durch den Geist geboren, das heißt durch die Verheißung geboren, und der Heilige Geist hat das Wunder getan, dass sie überhaupt auf die Welt kam. Das war der Isaak. Also Isaak steht für die geistliche Nachkommenschaft, für das wahre Jerusalem, für das wahre Israel, das den Messias angenommen hat. Und der Ismael steht für das fleischliche Jerusalem, das den Messias ablehnt. Das ist die Gegenüberstellung. Und genau dasselbe tut er. Übrigens, es geht dann hier noch weiter. Was sagt die Schrift? Vers 30. Tue hinaus die Magd und ihren Sohn, denn auf keinen Fall darf der Sohn der Magd mit dem Sohn der Freien erben. Also der Sohn der Magd, der musste weg. Das Erbe bekommt nur der nach dem Geist geboren ist. Das Kind der Verheißung. Das heißt, das obige Jerusalem. Nur die. Die Kinder des obigen Jerusalems, die bekommen das Erbe. Die anderen bekommen gar nichts. Das irdische, fleischliche Jerusalem bekommt nichts. Das muss man sich mal ganz bewusst machen. Das irdische Jerusalem bekommt nichts. Dann, Brüder, sind wir also nicht Kinder der leibeigenen Magd, sondern der Freien. Und jetzt dasselbe Bild jetzt im Hebräer. Der Sinai steht also für das Gesetz, des Gesetzes, das war die Zeit, als Gott mit dem Volk begann, dieses Königtum auf Erden, und da war der Tempel dann schlussendlich, zuerst die Stiftshütte, dann der Tempel, da war der Priesterdienst, die sind dann schließlich in die Gefangenschaft geschickt worden, weil sie Gott ungehorsam waren. Gott hat ihnen versprochen, die dürfen wieder zurückkehren. Sie kehrten zurück, haben wieder einen irdischen Tempeldienst errichtet, bis zum Zeitpunkt, als dieser Brief geschrieben wurde. War immer noch der jüdische Tempeldienst in Aktion. Das ist der Sinai. Dafür steht der Sinai. Und er sagt, ihr seid nicht dahin gekommen. Ihr seid wie ein Volk, das aus Ägypten herausgezogen ist, aber nicht um zum Sinai zu gehen, sondern ihr seid wie ein Volk, das aus Ägypten herausgekommen ist, um zu einem Zionsberg zu kommen. Der Zionsberg steht für das himmlische Jerusalem. Ihr seid gekommen zum Berg Zion, zur Stadt des lebenden Gottes, einem himmlischen Jerusalem. Wir sind wieder in Hebräer 12, Vers 22. Und zu Zehntausenden von Engeln und zu einer großen Festversammlung, zu einer Gemeinde von Erstgeborenen in den Himmel eingetragen und zu Gott, dem Richter aller, zu den Geistern der am Ziel angekommenen Gerechten und so weiter. Merkt ihr etwas? Die Geister sind schon am Ziel angekommen. Mir scheint, er spricht hier von der Vollendung. Ihr seid schon herangekommen, seid schon praktisch wie die Israeliten. Die kamen zum Sinai-Berg und am Fuße des Berges haben sie sich versammelt. Ja? Und so sind die jetzt herausgezogen und kommen zum Zionsberg. Die einen kamen zum Sinai und haben sich da versammelt. Und sie kommen zum Zion und stehen unmittelbar vor dem himmlischen Jerusalem. Sie sind noch nicht drinnen, aber sie sind schon jetzt hingekommen. Und da hier ist die Rede von Unsichtbarkeit, aber Nähe. Dieses himmlische Jerusalem ist unsichtbar, die Engel sind unsichtbar, die große Festversammlung ist unsichtbar, die Gemeinde der Erstgeborenen unsichtbar im Himmel, Gott der Richter unsichtbar, Geister unsichtbar und so weiter. Also, es ist alles unsichtbar, aber keine Entfernung. Das heißt nicht, bleibt ferne von dem Zion, bleibt ferne und so. Nein, im Gegenteil. Die dürfen da zu einer Festversammlung kommen. Die dürfen da zu Personen ganz nahe hin. Er sagt, ihr seid hingekommen zu einer Personenwelt. Nicht zu einer Welt mit Steinen, Priestergewänder, Opfertiere, Zaun, Vorhang, komm nicht weiter und so weiter. Oder Zaun beim Sinai-Berg. Nicht diese Welt. Eure Welt ist eine geistliche Welt und es ist ein himmlisches Jerusalem. Aber ihr seid noch nicht ganz zu Hause. Ihr seid herangekommen, hingekommen, wie die Israeliten hingekommen sind zum Sinai. So sind die jetzt hingekommen zum Zion. Was wird hier gegenübergestellt? Die alttestamentliche Szene gegenüber die neutestamentliche Szene. Und denken wir bitte dran, es geht immer um Israel. Israel, das jetzt an den Messias glaubt, ein Israel, das an den Messias glaubt, kommt jetzt ganz nahe heran. In die Nähe Gottes, darf jetzt herzutreten. Also im Alten Testament greifbar nahe, aber die Entfernung wird betont, im Neuen Testament unsichtbar, mit Sinnen nicht spürbar, ohne berührbar, nicht schmeckbar, nicht riechbar, nichts, nicht hörbar, aber ganz nahe sind sie gekommen, zu Personen. Es ist ja heute so, den kurzen Exkurs machen, manche Christen wollen etwas erleben. Bei den Charismatikern habe ich schon gehört, man kann Gott riechen. Also die kommen immer auf neue Ideen. Gott riechen. Da merkt man, wie das Ganze fleischlich ist. Das klingt so geistlich, die reden so viel vom Heiligen Geist, und sind total fleischlich. Du kannst nicht Gott riechen und du kannst ihn nicht hören und du kannst ihn nicht spüren. Du kannst sie nicht angreifen, du kannst sie nicht schmecken. Alles das ist absolut unsichtbar. Wir dürfen nicht meinen, wenn wir ins Gebet gehen, oh, jetzt spüre ich die Gegenwart Gottes. Was soll das? Die Bibel sagt nicht, dass man die Gegenwart Gottes spürt. Er sagt einmal, aber ich habe es gespürt. Ich weiß nicht, was du gespürt hast. Aber die Bibel sagt nicht, dass wir zu einem spürbaren Gott hinkommen. Wir kommen im Glauben. Wie heißt es hier im 2. Korintherbrief? Das Sichtbare ist vergänglich, das Unsichtbare ist ewig. Die sichtbaren Dinge des alten Bundes, die waren alle am Vergehen, am kaputt werden. Aber das Geistliche, das ist unsichtbar. Das ist 2. Korinther 4, Vers 18, hast du es? Kannst du lesen?
Die will nicht auf das achten, was man sieht, sondern auf das, was man nicht sieht. Denn was man sieht, ist zeitlich, aber das, was man nicht sieht, ewig.
Ja. Und dann weiter sagt er dann, wir wandeln nicht im Schauen, wir wandeln im Glauben, nicht im Schauen. Das ist Vers 13, weiter vorne. Ich glaubte, darum auch wir, darum reden wir auch. Wo haben wir das? Kapitel 5, Vers 7. Denn durch Glauben wandeln wir, nicht durch Schauen. Durch Glauben wandeln wir. Schauen, spüren, riechen, schmecken. Nein, das ist nicht jetzt unser Metier, unsere Sache. Also, diese zwei werden hier gegenübergestellt. Hier ist eine Welt von Personen, alles ist vollendet, fertig. Die Engel sind da, die Gläubigen sind da, die Geister der Gläubigen sind da. Der Herr Jesus ist da, der Mittler des neuen Bundes, mit seinem Blut. Das Blut vom Herrn Jesus, das kann man nicht sehen, nicht spüren, nicht angreifen, gar nichts. Das ist einmal geflossen in der Vergangenheit, aber jetzt nicht, nicht spürbar. Aber dorthin sind wir hingekommen, zu dem gesprengten Blute dieses hohen Priesters, das Besseres redet als Abel. Abel, der redet durch sein Glauben, haben wir gelernt in Kapitel 11. Jetzt redet auch sein Blut. Der Abel, dessen Blut rief zum Himmel, heißt es im Text in 1. Mose 4. Das Blut schreit zum Himmel. Was schreit das Blut? Was schrie das Blut damals? Dass der Erdboden, das auf den Erdboden geflossen war.
Nach Vergeltung?
Nach Vergeltung, nach der Sünde muss bestraft werden, nach Strafe. Das Blut ruft nach Strafe für die Tat. Und das Blut Jesu?
Nicht Abels Blut.
Ja, das könnte aber so übersetzt sein. Als Abel oder Abels könnte es auch heißen. Hier, wir haben Abel stehen, das stimmt. Aber es könnte auch Abels, aber der Sinn ist schon der. Nicht Abel redet, es geht nicht um die Sache, dass Abel redet, es geht um das Blut, das redet. Es redet besser als in das in Bezug auf Abel, in der Sache mit Abel. Da hat das Blut auch geredet. Ich meine, dass anders ist schwer zu verstehen. Anders wieso wird hier Abel gegenübergestellt gegen ein Blut? Weißt du, was ich meine?
Ja.
Aber es geht ja um das, da wurde auch Blut vergossen. Ja.
Das Blut, das gesprengte Blut, das von Abel war, aber das war ja von Jesus.
Das gesprengte Blut ist das von Jesus. Das redet Besseres als Abel. Also das Blut des Herrn Jesus redet Besseres als Abel. Was redet denn das Blut des Herrn Jesus? Was redet das Blut? Ganz sicher. Das Blut wurde ja zur Vergebung vergossen. Das Blut spricht für uns. Das Blut spricht uns frei von unserer Schuld. Freispruch, Vergebung, Reinigung. Das ist das, was dieses Blut spricht. Bei Abel, im Zusammenhang mit Abel, war das nicht. War nicht Vergebung, da war das andere, war Strafe, Schuld. Denn wenn jene, ich habe noch eine Minute, oder?
Nein,
ich mache
10 Minuten.
Ja, okay. Mal schauen, ich gehe sowieso nicht bis zum Schluss vom Kapitel, aber ich möchte ein bisschen anfangen von den nächsten Versen, weil die sind mir sehr wichtig und ich muss morgen noch mehr dazu sagen. Denn wenn Vers 25, sehe zu, dass ihr den Redenden nicht abweist. Jetzt kommt eine Warnung im Zusammenhang mit dem, was wir jetzt gerade gelesen haben. Seht zu, dass ihr den Redenden nicht abweist. Denn wenn jene nicht entkamen, die den abwiesen, der auf der Erde Weisung gab, wie viel mehr werden wir nicht entkommen, wenn wir uns von dem abwenden, der es vom Himmel her tut. Also, Wie hat der Hebräerbrief angefangen? Was war der erste Vers? Und der zweite Vers? Er kommt jetzt zum Schluss. Und weil er zum Schluss kommt, muss er wieder zurück zu dem, was er am Anfang gesagt hat. Er muss den Sack jetzt zusammenbinden. Er hat das nicht vergessen, was er gesagt hat in Kapitel 1. Nachdem Gott in alter Zeit vielfältig und vielerweise zum Propheten geredet hat, hat er jetzt uns in diesen letzten Tagen geredet in dem Sohn. Gott hat neu geredet. Und dieses neue Reden Gottes sollten Sie achten. Achtet auf das Geredete. Kapitel 2, Vers 1. Wie werden wir entfließen, wenn wir uns von dem abwenden, oder wenn wir das nicht, wenn wir auf das nicht achten? Und also hier dasselbe. Seht zu, dass ihr den Redenden nicht abweist. Gott hat neu geredet. Am Sinai hat er das erste Mal geredet und durch die Propheten fortgesetzt. Das war das alte Reden Gottes. Jetzt in Christus hat er neu geredet und er ist in den Himmel aufgefahren, dieser Christus, und hat dem Heiligen Geist ausgesandt. Und die Apostel haben durch den ausgegossenen Heiligen Geist das Evangelium verkündigt. Also, denn wenn jene nicht entkamen, die den abwiesen, der auf der Erde Weisung gab, wie viel mehr werden wir nicht entkommen, wenn wir uns von dem abwenden, der es vom Himmel her tut? Welche zwei Reden werden hier gegenübergestellt? Wann war das Reden auf der Erde? Gott gab Weisung auf der Erde.
Durch die Propheten.
Durch die Propheten, aber es hat begonnen am Sinai. Dort war auf der Erde die Stimme zu hören, die Posaune und die Stimme der Worte. Haben wir gerade vorher gelesen. Am Sinai, auf der Erde, hat Gott seine Worte gegeben. Also, die den abgewiesen haben, der diese Worte gegeben hat am Sinai, die sind nicht entronnen, über die gab es Gericht. Wie viel mehr werden wir nicht entkommen, wenn wir uns von dem abwenden, der es vom Himmel her tut? Ja. Was ist das für ein Reden vom Himmel her? Welches Reden geschieht vom Himmel her?
Der Sohn wurde gesandt.
Der Sohn kam ja auf der Erde und hat auf der Erde geredet. Aber wieso sagt er jetzt Reden vom Himmel her?
Das, wo Gott sagt, dieses Mal, lieber Sohn, auf ihn sollte er hören.
Ja, aber das wäre nur... Es wäre nur eine einzige Gelegenheit, nur ein Satz. Denk an den Zusammenhang. Zusammenhang, ganzer Hebräerbrief.
Er setzte sich ja wieder.
Ja, er ging ja wieder in den Himmel und er setzte sich. Ja, wie hat er dann geredet?
Durch den Geist.
Durch den Geist, das ist es. Der auf die Erde kam, ging wieder in den Himmel und jetzt sitzt er droben und Gott spricht jetzt durch ihn im Heiligen Geist. Und die Apostel waren seine Sprachrohre. Und genau das war es ja. Das Evangelium wurde verkündigt durch die vom Heiligen Geist geschickten Apostel. Und vom Heiligen Geist, die Apostel, die den Heiligen Geist bekommen haben. Parallelstelle kann ich euch geben in 1. Petrus 1. Machen gleich fertig. 1. Petrus 1, Vers 12, zweiter Teil. Wir können den ganzen Vers lesen. Kann jemand lesen? 1,12.
Ihnen wurde der Offenbarte sind nicht sich selbst, sondern uns dienten, mit dem, was jetzt bekannt gemacht worden ist, durch diejenigen, welche euch das Evangelium verkündigt haben, im Heiligen Geist, der vom Himmel gesandt wurde, Dinge.
Habt ihr es, die euch das Evangelium verkündigten durch den Heiligen Geist, der vom Himmel gesandt wurde? Der Heilige Geist ist dieses Mittel, Die Boten, die Apostel, haben durch den Heiligen Geist geredet. Das Geredete war das Wort Christi. Die Apostel haben das Wort Christi geredet. Und Christus, es ist sein Reden vom Himmel her. Das ist gemeint. Gut, also morgen werden wir dann die letzten Verse dann von diesem Kapitel machen und auch noch die Kapitel 13. Bitte schaut euch, wenn ihr so zwischen Traum und Schlaf, schaut euch diese letzten Verse nochmal an. Und ich möchte eine Hausaufgabe geben. Was ist das Erschütterte? Er redet dort von dem Erschütterten. Also ihr müsst eine genaue Bibelübersetzung haben. Am besten wäre es, wenn ihr gerade die von Herbert Janssen habt. Herbert Janssen hat hier sehr genau übersetzt. Das Erschütterte. Das kannst du mit nach Hause nehmen, diese Frage. In Vers 27, glaube ich, steht es, oder? Das Erschütterte. Nein, 27. Das Erschütterte. Vers 27. Was ist das Erschütterte in Vers 27? Okay, schließen wir hier, beten wir gemeinsam zum Schluss.